Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wird sich Deutschland wieder an einem Kriegseinsatz beteiligen? Das ist eine Frage, die stellen sich viele gerade. Und viele glauben offenbar auch, dass das passieren könnte. Laut ARD Deutschland-Trend fürchteten im Frühjahr dieses Jahres 2/3 der Deutschen um den Frieden in Europa, was überhaupt kein Wunder ist bei der Weltlage. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt schon fast 2,5 Jahre. Und wie das im Nahen Osten weitergehen wird, das weiß ja auch gerade keiner. Anfang des Jahres kam noch ein weiterer alter Konflikt dazu, einer, von dem wir länger schon nichts mehr gehört hatten, der um das Kosovo. Das Kosovo ist eine Republik in Südosteuropa auf dem westlichen Teil der Balkanhalbinsel und vordergründig ging es jetzt im Frühjahr um die Anerkennung von Autokennzeichen. Dahinter steckte aber natürlich mehr. Es geht immer wieder darum, dass Serbien das Kosovo nicht als unabhängigen Staat anerkennen will. Auch nicht 25 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Kriegs. Und über diesen Krieg, der bis zum Sommer 1999 dauerte, über den wollen wir heute reden. Ein Krieg, an dem auch Deutschland beteiligt war. Es war der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr. Um den wurde in der Politik viel gestritten. Und auch damals hatten die Menschen in Deutschland Angst um den Frieden in Europa.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Der ganze Balkan war ja seit Anfang der 80er Jahre eine sehr unruhige Gegend. Woran lag das?
Naja, das lag zum einen am Tod des langjährigen Staatschefs Josip Tito. Tito war im Zweiten Weltkrieg Partisanengeneral gewesen. Er kämpfte erfolgreich gegen die deutschen Besatzer. Und er wurde nach 1945 der starke Mann Jugoslawiens. Und er versuchte einen politischen Kurs, den man auf Äquidistanz nennen könnte, zwischen Ost und West. Er war einer der Gründer der Gruppe der Blockfreien. Und im Inneren hat er Jugoslawien mit einer Art Mischform organisiert. Einerseits war das ein sozialistischer Staat, aber andererseits hatte es eben auch ein relativ offenes Wirtschaftssystem gegeben mit Privateigentum und durchaus kapitalistischen Strukturen. Das lief alles ziemlich reibungslos, jedenfalls wenn man es von außen betrachtet hat, bis Tito im Mai 1981 gestorben ist.
Und was passierte denn dann? Wer folgte denn auf Tito?
Naja, es kein weiterer Alleinherrscher war in Sicht, also wurde ein Präsidium gebildet, das die 6 Teilrepubliken repräsentierte: Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und eben Serbien und die beiden autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. Das gab sehr schnell Streit untereinander. Vorher hatte Tito alles sehr gut austariert, wie man dann merkte, mit Autonomierechten und anderen politischen Vorrechten. Jetzt aber brach dieses System auseinander. Und sichtbar wurde das immer, wenn es Wahlen in den Teilrepubliken gegeben hat. Da ging es nämlich immer um Souveränität, um staatliche Souveränität der Republiken. Und überall gab es zwischen 88% und 94% Ja-Stimmen. Nur in Montenegro waren es 55%.
Jetzt hatten sich ja in der Zeit Jugoslawiens die verschiedenen Ethnien ordentlich durchgemischt. Also in Kroatien, da lebten nicht nur Kroaten und in Montenegro, da lebten nicht nur Montenegriner. Die Ethnien waren über ganz Jugoslawien verteilt. Deswegen war das ja mit der Souveränität einzelner Staaten wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne?
Das war ein Riesenproblem. Das wurde immer mehr zum Problem, weil zum Beispiel die serbische Bevölkerung in Kroatien natürlich gegen die Souveränität Kroatien war. Und das machte Serbien sich zunutze, um einen Führungsanspruch zu erheben. Offiziell sagte man, weil ja auch Serben in Kroatien und so weiter lebten. Tatsächlich aber ging es um ein serbisches Großreich, das auf dem Balkan errichtet werden sollte. Und deswegen bekämpfte Serbien jedwede Autonomie. Es begann mit dem 10-Tage-Krieg in Slowenien im Sommer 1991. Endete mit der slowenischen Unabhängigkeit. Dann folgte der Kroatienkrieg. Der dauerte 4 Jahre und endete im Sommer 1995. Endete mit der kroatischen Autonomie und der Wiedereingliederung der Krajina in kroatisches Gebiet. Teilweise verlagerte sich dann der Krieg nach Bosnien und auch hier konnte sich der Souveränitätsanspruch Bosniens im Abkommen von Dayton im Dezember 1995 durchsetzen.
Also war der Versuch der Serben, an die Macht zu kommen, auf dem Balkan gescheitert? Hat denn die serbische Führung sich damit abgefunden oder gab es dann noch weitere Versuche?
Na, die gab es jede Menge. Und das Ziel war jetzt das Kosovo, das von Serbien als serbisches Staatsgebiet seit Jahrhunderten reklamiert wurde. Als Beispiel wurde die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 genannt. Das liegt bei Pristina in Kosovo und gilt als angeblicher Gründungsmythos Serbiens, weil unter anderem serbische Heerführer gegen die damalige osmanische Vorherrschaft auf dem Balkan gekämpft haben. Und wie ernst es der Anführer der Serben, Slobodan Milosevic, meinte, das konnte man 1989 bei einer Rede auf dem Amselfeld sehen. Dort machte er den serbischen Anspruch auf das Kosovo und auf die Führung auf dem Balkan klar. Viele Experten sehen darin den Grund für alle Jugoslawienkriege in Slowenien, Kroatien, Bosnien und eben im Kosovo.
Und wie es dann zu diesem Krieg um das Kosovo kam, an dem ja auch Deutschland beteiligt war, das hört ihr jetzt von Christine Werner.
Kurz nach 19 Uhr hat die NATO offenbar mit ihrem Schlag gegen serbische Ziele begonnen. Das italienische Fernsehen meldete, dass von der US-Base Aviano mehrere Kampfflugzeuge gestartet seien.
Heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.
Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder spricht da. Es ist eine Fernsehansprache am 24. März 1999, direkt im Anschluss an die Tagesschau. Eine Fernsehansprache des Kanzlers hat immer einen triftigen Grund. An diesem Abend informiert Gerhard Schröder die Bevölkerung über eine extrem umstrittene Entscheidung.
An dem Einsatz der NATO sind auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt. Die Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz.
Mit ihrem erweiterten Pazifismusbegriff sind nichts mehr als ein Verbrecher, der sich an einem Staatsverbrechen beteiligt und nichts anderes als Staatsterrorismus begeht.
Deutsche Soldaten ziehen wieder in einen Krieg. Beschlossen hat das die Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Joschka Fischer von den Grünen ist Bundesaußenminister. Viele Parteimitglieder kommen aus der Friedensbewegung und lehnen militärische Gewalt ab. Die Grünen zerreißt die Situation.
Das habe ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht ausgemalt. Der Riss geht durch jede und jeden Einzelnen von uns.
Über den Einsatz wird nicht nur bei den Grünen gestritten. Denn besonders heikel daran ist, dass die rechtliche Grundlage fehlt. Ein Auslandseinsatz der Bundeswehr muss vom Völkerrecht gedeckt sein. Er muss der Selbstverteidigung dienen oder ein UN-Mandat haben. Es gibt aber kein UN-Mandat für den Einsatz im Kosovo.
Mit der gemeinsam von allen Bündnispartnern getragenen Aktion verteidigen wir auch unsere gemeinsamen grundlegenden Werte von Freiheit, von Demokratie und von Menschenrechten.
Die Bundesregierung und die NATO rechtfertigen den Krieg damit, weitere ethnische Säuberungen durch den serbischen Präsidenten Milosevic zu verhindern und den Frieden im Kosovo zu sichern.
Polen, lasst euch den Weg treiben, ihr scheiß Grünen! Verachtet euch so!
Genau darum! Du kennst kein Wort von mir und benutzt eine solche Sprache!
Ich hab's doch gesehen gerade! Die Durchsage von der Polizei gerade!
Denk an dein Parteiprogramm!
Sechs Wochen nach Kriegsbeginn treffen die Lager aufeinander. Auf einem Sonderparteitag der Grünen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Die Parteiführung kommt mit Polizeischutz. Im Saal schleudert jemand einen roten Farbbeutel auf Joschka Fischer. Der Außenminister wird am rechten Ohr getroffen, sein Trommelfell platzt, er wird kurz behandelt. Mit rot verschmierter Jacke geht er ans Rednerpult, wird von den einen beklatscht, von den anderen ausgepfiffen.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr?
Kritik kommt aber nicht nur von grünen Parteifreunden, sondern auch von der FDP. In der Bundestagsdebatte sagt der Abgeordnete Burkhard Hirsch:
Darum bin ich der Überzeugung, dass ein militärisches Vorgehen der NATO mit dem geltenden Völkerrecht nicht begründet werden kann. Und dass wir mit der heutigen Entscheidung einen irreparablen Vorgang schaffen, auf den sich später andere im Osten und im Westen berufen werden.
79 Tage lang fliegen die Kampfflugzeuge der NATO Luftangriffe auf Ziele in Serbien. Im Einsatz auch 14 deutsche Tornado-Flugzeuge. Eine UN-Resolution beendet schließlich am 10. Juni 1999 den Krieg. Das Kosovo wird unter eine internationale zivile Übergangsverwaltung gestellt. Joschka Fischer verbindet damit große Hoffnungen.
Wir hoffen, dass dies der letzte Balkankrieg gewesen sein wird. Und damit besteht die Chance, wenn es gelingt, diese Region an das Europa der Integration heran und in das Europa der Integration hineinzuführen, dass dies der letzte Krieg in Europa gewesen ist.
Bis heute sind über 4000 NATO-Soldaten im Kosovo stationiert. Auch Soldaten der Bundeswehr. Es ist der bislang längste Einsatz der Bundeswehr im Ausland.
Christine Werner war das über den Kosovo-Krieg, der bis Juni 1999 dauerte und an dem auch Deutschland beteiligt war. Und ich spreche jetzt darüber weiter mit Dr. Kurt Gritsch. Er ist Historiker und er hat sich in verschiedenen Büchern mit dem Kosovo-Krieg auseinandergesetzt. Hallo, Herr Gritsch.
Hallo.
Der Kosovo-Krieg, der begann am 28. Februar 1998. Was war der ausschlaggebende Grund für diesen Krieg?
Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Eine begründete Sichtweise ist, der bewaffnete Kampf der UÇK gegen staatliche Einrichtungen, gegen serbisch-jugoslawische Einrichtungen hat dort begonnen. Es wurden Polizisten ermordet, es wurden aber auch Albanerinnen und Albaner ermordet, die staatsloyal waren, das heißt, die in einem Staatsbetrieb gearbeitet haben. Das ist die eine Sichtweise eben, dass der bewaffnete Kampf der UÇK da begann und gegen den wiederum sich die serbische Sonderpolizei mit den Antiterror-Einheiten dann gerichtet hat. Ein anderer Sichtpunkt, der auch berechtigt ist, ist, dort ist sozusagen der Widerstand gegen die staatliche Repression durch Jugoslawien, den es vorher schon gegeben hatte, die friedlichen Proteste der Kosovo-Albaner um mehr Autonomie unter Rugova, die nicht erhört wurden, dass dort sozusagen dieser Widerstand dann in einen gewaltsamen umgeschlagen habe.
Wir springen jetzt mal direkt zum Ende des Krieges. Der Krieg dauerte bis zum 11. Juni 1999. Der hätte aber eigentlich schon im Frühjahr enden können oder sollen mit dem Vertrag von Rambouillet. Das war ein Entwurf eines Friedensvertrags zwischen Jugoslawien und der politischen Führung der Kosovo-Albaner. Dieser Vertrag wurde ausgearbeitet von der NATO, aber es hat nicht funktioniert. Warum nicht?
Da gibt es auch wiederum verschiedene Sichtweisen darauf. Man kann auf jeden Fall sagen, die jugoslawische Seite hat ihre Unterschrift am Schluss nicht unter das Dokument gesetzt, mit der Begründung, sie wolle weiter verhandeln. Jugoslawien beharrte auf den eingeschlagenen Weg, hat aber an direkte Verhandlungen mit der kosovo-albanischen Delegation gefordert. Das war im gesamten Rambouillet-Prozess nie vorgesehen gewesen. Das heißt, man hat immer indirekt miteinander verhandelt. Das ist eben die eine Sache. Serbien, Jugoslawien hat nicht unterzeichnet. Und es gibt auch noch einen Grund dazu, warum sie nicht unterschrieben haben. Es gab auch Probleme mit dem militärischen Teil des Abkommens, mit der Implementierung der KFOR-Truppe, die ja unter NATO-Kommando stehen sollte. Und damit hat sich Belgrad sehr schwer getan.
Waren das die Kapitel 7 und 8, die verändert wurden während der Verhandlungen und auch geheim gehalten wurden, wohl vor der serbischen Delegation?
In der Tat betrifft es diese Kapitel, also Kapitel 7 des Rambouillet-Vertrags. Da geht es ja um die militärische Umsetzung des politischen Abkommens. Jetzt muss man zwei Sachen sagen. Zum einen hat sich Belgrad auf den Standpunkt gestellt, wir haben das politische Abkommen noch gar nicht zu Ende verhandelt. Auch deshalb haben sie gesagt, wir unterschreiben nicht. Aber dann kam eben im Kapitel 7 bereits die militärische Umsetzung vor und dazu wurde noch ein Annex dazugefügt, ein Annex B, von dem Belgrad später gesagt hat, den habe es gar nie gesehen. Und auch die russische Delegation in Rambouillet hat gesagt, dass sie diesen Annex B nicht gesehen hat. Und dort gab es wiederum einen Artikel, den Artikel 8, der besonders problematisch war, denn er regelte die Bewegungsfreiheit der KFOR-Truppen, eben dieser NATO-Truppe in ganz Jugoslawien, eben nicht nur im Kosovo. Und faktisch mit der Unterschrift unter diesem Vertrag hätte Belgrad zugestimmt, dass sich die NATO in ganz Jugoslawien frei bewegen hätte können und das hätte einem Besatzungsstatut entsprochen.
Ist es denn wirklich so, dass das geheim gehalten wurde vor der serbischen Delegation, wie von deren Seite behauptet?
Es ist schwer zu sagen. Es deutet einiges darauf hin, dass Belgrad und seine Verhandlungsführer, Slobodan Milošević war ja nicht selbst in Rambouillet, aber er hatte eine hohe Stellvertretung geschickt. Es ist davon auszugehen, dass der Inhalt dieser Artikel nicht überraschend gewesen sein dürfte, denn ähnliche Abkommen hat es schon vorher gegeben in Bosnien, wobei man da schon dazu sagen muss, dass es damals um eine UNO-Truppe ging und dass eben das Einverständnis von allen Seiten dort bereits erfolgt war. Und hier hatte das Ganze doch eher den Charakter eines Diktats. Das ist übrigens auch der Begriff, den der Unterhändler für die Europäische Union, Wolfgang Petritsch, im Vorfeld der Verhandlungen in einem Interview im Spiegel verwendet hat. Er hat selbst gesagt, faktisch wird es ein Diktat werden. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass jetzt der Inhalt nicht so überraschend war. Aber es ist schon so, dass für einen Staat die Unterschrift unter so einem Artikel sehr schwer fällt. Das heißt, haben einige auch hohe Vertreter aus anderen Staaten später gesagt, sie können sich schwer vorstellen, dass ihr Land einen ähnlichen Artikel unterschrieben hätte.
Also der Rambouillet-Prozess ist ja dann gescheitert. Am 24. März 1999, da stieg die NATO ein in den Krieg und damit auch die Bundeswehr. Was bedeutete das denn dann für den weiteren Verlauf des Kosovo-Krieges?
Es bedeutete eine gewaltige Eskalation, einerseits einmal militärisch, es ging 3 Monate lang, gab es Luftangriffe, es gab zivile Tote, es gab große Zerstörungen von Infrastruktur, von Schulen hin bis zu Chemieanlagen, die auch zerbombt wurden, es gab große Umweltschäden. Das ist die eine Seite. Das andere ist natürlich der Völkerrechtsbruch, denn es gab ja keine Resolution des UNO-Sicherheitsrats, die die Anwendung von Gewalt hier möglich gemacht hätte. Das hatte natürlich damit zu tun, dass sich Russland und China schon im Vorfeld darauf verständigt hatten, dass man ein Veto einlegen würde und dass die NATO das erst gar nicht versucht hat. Und Deutschland hat natürlich diesen Völkerrechtsbruch mitgetragen mit den westlichen Verbündeten, vor allem natürlich auch zusammen mit den USA, die maßgeblich für die Entscheidung waren, diesen Krieg zu führen, hat aber auch dazu geführt, dass Deutschland eben seinen ersten Krieg seit 1945 geführt hat, auch wenn die deutsche Beteiligung am Luftkrieg selbst dann wiederum eher gering war und der größte Teil der Angriffe von den amerikanischen Piloten geflogen wurde.
Auch wenn die deutsche Beteiligung gering war, wie Sie sagen, ich erinnere mich noch daran, dass das ein Riesenthema war in Deutschland, nicht nur, weil es der erste Kriegseinsatz war, sondern weil Deutschland zu der Zeit halt auch von Rot-Grün regiert wurde. Wir hatten einen grünen Außenminister, Joschka Fischer, der kam von einer Friedenspartei. Wie hat die Öffentlichkeit Ihrer Ansicht nach auf den Bundeswehreinsatz damals reagiert? Können Sie das nochmal zusammenfassen?
Umfragewerte haben gezeigt, dass es keine überbordende Zustimmung zu diesem Einsatz gegeben hat und dass im Gegenteil die NATO für den Erhalt der öffentlichen Meinung, für die Zustimmung der öffentlichen Meinung stets kämpfen musste. Jamie Shee, der Pressesprecher des Transatlantischen Bündnisses, hat kurz nach Kriegsende damals gesagt, wenn wir die öffentliche Zustimmung zu unserer Operation Allied Force, wie es genannt wurde, wenn wir die öffentliche Zustimmung dazu in Deutschland verloren hätten, dann hätten wir sie im ganzen Bündnisgebiet verloren. Jetzt kann man sich fragen, warum war Deutschland so wichtig? Nun, deshalb, weil der Krieg ja nicht als Krieg bezeichnet wurde, sondern es hieß, es ginge um eine Operation zur Beendigung von schweren Menschenrechtsverletzungen durch serbische Truppen an Albanern im Kosovo. Dazu muss man natürlich sagen, dass man mit den Mitteln, die eingesetzt wurden, diese Menschenrechtsverletzungen selbstverständlich nicht stoppen kann. Und das hat dann Wesley Clark, der amerikanische Oberbefehlshaber dieses Krieges, hat das später auch gesagt. Er hat gesagt, unsere Aufgabe war es, den Luftkrieg nach den Vorgaben der politischen Führung zu führen. Und deshalb hat man eben hier zu einem Beispiel gegriffen, um die Zustimmung zu erhöhen und hat Vergleiche mit der NS-Zeit gezogen.
Dr. Kurt Gritsch ist Historiker, hat sich in verschiedenen Büchern mit dem Kosovo-Krieg auseinandergesetzt. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte, gerne.
Diesen Vergleich hat Joschka Fischer gezogen. Matthias, was genau hat er denn gesagt?
Naja, seine Aussage war nie wieder Faschismus, aber auch eben nie wieder Auschwitz. Das ging zurück auf den Bosnienkrieg 1992 bis 95. Er hat damals ein Massaker der Armee der Republik Srpska und des serbischen Paramilitärs gesehen. Opfer waren 8000 muslimische Bosniaken. Das jüngste war ein Säugling. Das gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dahinter stand neben dem militärischen Anführer Mladic, der serbische Präsident Slobodan Milosevic. Deswegen wurden damals sehr schnell Vergleiche gezogen. Milosevic ist Hitler. Ich halte wenig davon, aber zweifellos hat er versucht, eine Herrschaft in Serbien über alle anderen Ethnien des Westbalkans aufzubauen. Milosevic und Mladic sind vor dem Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag erschienen. Beide wurden verurteilt. Milosevic ist 2006 in Haft verstorben und Mladic sitzt noch heute.
Wie diese Äußerung des damaligen Außenministers Joschka Fischer bei den Grünen ankam, darüber sprechen wir gleich noch mit seinem Parteikollegen und damaligen Umweltminister Jürgen Trittin. Aber jetzt lass uns, Matthias, noch mal eben zurückgehen zum Anfang des Kosovo-Kriegs. Der begann ja im Winter 1998. Was genau stand am Beginn der Kämpfe? Wie ging das los?
Es war ein Überfall, aber dieses Mal war es kein inszenierter Überfall, der Anlass für den Krieg geben sollte, sondern ein Angriff von kosovarischen UÇK-Kämpfern auf eine serbische Polizeistation mit 4 Toten. Von da an gab es dann eine Eskalation zwischen der ultranationalistischen albanischen Befreiungsarmee des Kosovo, kurz UÇK, und serbischen bewaffneten Polizeikräften. Und nun gab es gleichzeitig Kampfhandlungen, aber auch Diplomatie. Darin war unter anderem involviert der russische Präsident Boris Jelzin und der serbische Präsident Milosevic. Die Vereinten Nationen verabschiedeten die Resolution 1160 mit dem Embargo gegen Jugoslawien. Das sollte die Staatsführung dort zum Einlenken bewegen. Das sollte die Lage beruhigen und natürlich stabilisieren. Aber auch die Resolution 1199 mit der Verurteilung der Gewalt half nicht. Schließlich stimmte Serbien einem Waffenstillstand zu und die diplomatischen Bemühungen wurden intensiviert.
Wie genau sah das aus? Was haben die da gemacht?
Naja, dieser Prozess, der mündete in einem Vertrag, und zwar in dem Vertrag von Rambouillet, aber immer vor dem Hintergrund angedrohter Luftschläge, falls Serbien nicht unterschreibt und den Vertrag somit ablehnt. Das war übrigens in einem Schloss in Frankreich, wo einst Ludwig der 16. und Napoleon residierten. Also schließlich lag der Vertrag vor, er war aber für beide Seiten unbefriedigend. Das Kosovo sollte mit umfassender Autonomie Teil Serbiens bleiben, die UÇK entwaffnet und NATO-Truppen im Land stationiert werden. Serbien sollte ebenfalls NATO-Truppen akzeptieren und NATO-Angehörige sollten vollständige Immunität und Nutzung der serbischen Infrastruktur erlaubt bekommen. Kosovo hat das gezwungenermaßen unterschrieben, Serbien nicht. Und das war dann für die NATO-Mitglieder der Casus Belli, also der Grund zum Krieg.
Ja, und auch wir sind Teil der NATO und damit hieß es auch für die Bundeswehr ab in den Krieg. Dr. Hans-Peter Kriemann ist Militärhistoriker und er hat seine Dissertation über diesen Einsatz geschrieben. Sie heißt Hineingerutscht, Deutschland und der Kosovo-Krieg. Hallo Herr Kriemann.
Hallo Frau Orbach.
Wie meinen Sie das? Warum ist die Bundeswehr in den Kosovo-Krieg, wie Sie schreiben, hineingerutscht?
Tatsächlich war die Bemühung der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung von vornherein, es zu vermeiden, in einen Kampfeinsatz beteiligt zu werden, insbesondere ohne UN-Mandat. Und wie wir nur aus der Geschichte wissen, ist das am Ende nicht so ausgegangen wie gewünscht. Und was dann folgte, war vom Beginn der Konfliktbewältigungsbemühungen Frühjahr 98 bis zum Aktivierungsbefehl der NATO ein sukzessiver politischer Bewältigungsprozess und militärischer Planungsprozess, an dessen Ende die Bundesregierung sich plötzlich damit konfrontiert sah, dass sie eigentlich keine andere Wahl hatte, als dem zuzustimmen, entgegen ihrem ursprünglichen Wunsch. Und deswegen habe ich das Ganze genannt hineingerutscht, zumal das eben ein nicht vorhersehbarer und durchaus ambivalenter Prozess war.
Und wie genau sah dann diese Beteiligung aus? Also wer hat von der Bundeswehr aus alles teilgenommen an diesem NATO-Einsatz?
Also zunächst würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass im Zuge der Bewältigung des Kosovo-Konflikts wir von insgesamt 5 verschiedenen Operationen reden. Und die beiden bekanntesten sind sicherlich einmal die Luftoperation Allied Force. Das waren also dann die Luftangriffe der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und anschließend der KFOR-Einsatz. Und im Rahmen der Luftoperation hat die Bundeswehr mit insgesamt 14 Tornado-Flugzeugen teilgenommen. Das waren 8 ECR-Tornados, das steht für Electronic Combat and Reconnaissance, und 6 Recce, also Aufklärungsflugzeug-Tornados vom Typ auch. Und die ersteren, die ECR-Tornados, die dienten dazu, um feindliche Flugabwehr zu unterdrücken. Nun klingt 14 Flugzeuge vielleicht auf den ersten Blick nicht viel, aber und auch die Zahl der Einsätze, da reden wir von etwa 3% der geflogenen Einsätze, machten also die deutschen Beteiligung aus. Wenn man das aber ins Verhältnis setzt zu den alliierten Partnern in Europa, also Großbritannien, Frankreich, Belgien etwa oder auch Nordamerika, Kanada, dann ist das durchaus eine vergleichbare Größenordnung gewesen. Und dazu kommt, dass diese ECR-Fähigkeiten auch sehr begehrt waren bei den Bündnispartnern. Aber natürlich wird auch an dem Beispiel deutlich, dieses massive militärische Übergewicht der Vereinigten Staaten innerhalb der NATO.
Es hat ja damals, ich erinnere mich da auch selbst noch dran, eine sehr breite Debatte gegeben über diesen ersten Einsatz der Bundeswehr seit ihrer Gründung 1955. Können Sie mal vielleicht zusammenfassen, was so die Argumente waren beider Seiten?
Also ehrlicherweise war es ja nicht der erste Einsatz der Bundeswehr, sondern es ist ja nach der Wiedervereinigung 1990 ein sukzessives Rantasten an die Frage, ob und wie man sich auch außerhalb, out of area, war da damals das Schlagwort, an Einsätzen außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung beteiligen sollte. Da gab es ja einen sukzessiven Prozess in den 8 Jahren vorher. Und der ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Es war aber natürlich der erste Kampfeinsatz der Bundeswehr seit ihrer Gründung, wo also von vornherein in ein solches Szenario auch reingegangen wurde. Ich würde trotzdem noch mal gerne an der Stelle auch auf diesen Prozess seit 1990 hinweisen. Bis dahin war ja die Bundesrepublik Deutschland durch ihre besondere Situation, auch in der Mangelung einer vollen Souveränität, immer ein Empfänger von Schutz durch das Bündnis. Und die Erwartungshaltung der Bündnispartner waren nach 1990 doch die, dass entsprechend der deutschen Rolle nun auch Verantwortung übernommen werden sollte. Und ich glaube, die Partner haben das eher verstanden oder anders in Deutschland geguckt, als wir Deutschen selbst zu dem Zeitpunkt. Und damit stellte sich eben auch die Frage militärischer Beteiligung außerhalb des Staatsgebietes und begann schon mit dem Irakkrieg 1991, als sich das erste Mal die Frage stellte und wurde dann getrieben vor allem durch die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, vor allem den Bosnienkrieg, aber auch durch Einsätze in Somalia etwa. Und dann erfolgte ein Selbstverständigungsprozess, der durchaus auch schmerzhaft war, teilweise, also ein zähes Ringen. Ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg war sicherlich das Urteil vom Bundesverfassungsgericht 1994 am 12. Juli, ausgelöst durch den Streit um die Beteiligung an Evex-Flügen über Bosnien-Herzegowina. Am Ende stand im Prinzip die Möglichkeit, sich im Rahmen solcher Einsätze zu beteiligen. Das war vorher auch schon in SFOR erfolgt. Und das ist für den Hintergrund zum Verständnis ganz wichtig. Deswegen ist die Bundesregierung auch sehr sensibel seinerzeit gewesen und wollte eben vermeiden, jetzt, wo das wenigstens ausverhandelt war, jetzt auch noch in einen Kampfeinsatz reinzugehen und schon gar nicht ohne UN-Mandat. Das war eben diese Ausgangsposition. Das konnte damals eben keiner absehen, dass sich das dahingehend entwickeln würde.
Hat es aber ja dann. Und was war denn da die Kritik an diesem Einsatz im Speziellen?
Ja, also die Kritik war natürlich, dass kein UN-Mandat vorlag. Das ist ja so, dass das Gewaltmonopol bei den Vereinten Nationen liegt. Und plötzlich fand sich eben Deutschland in so einer Situation. Es ist aber überraschend, wenn man schaut, dass also 2/3 der Deutschen diesem Einsatz trotzdem zugestimmt haben. Also es gab kaum jemals einen Einsatz mit so einer breiten Zustimmung in der deutschen Öffentlichkeit. Auch wenn man in die Parlamentsdebatten guckt, ist der Einsatz vorher eigentlich nie sehr kritisch debattiert worden. Erst als es dann akut wurde, Anfang Oktober, ist das einmal kurz erfolgt. Anders sah das natürlich freilich aus innerhalb der Partei von Bündnis 90 Die Grünen oder aber auch in der SPD. Bei den Grünen werden Sie sich erinnern an dieses berühmte Bild mit dem roten Farbbeutel auf dem rechten Ohr von Joschka Fischer.
Ja.
Das war also die Bundesversammlung im Mai 99. Und die Grünen waren erstmals in Regierungsverantwortung und ausgerechnet die Partei, die also aus der Friedensbewegung kam, war dann sozusagen in Verantwortung, als dann die Beteiligung an einem solchen Einsatz erfolgte. Das führte aber in der Folge zu einem sehr intensiven Selbstverständigungsprozess. Da gab es auch wirklich massive Auseinandersetzungen und auch Brüche in Lebensläufen, der aber dann dazu beigetragen hat, zu einer Positionsfähigkeit innerhalb von Bündnis 90 Die Grünen. Und spannend fand ich in meiner Forschung zu schauen, dass zum Beispiel in der SPD durchaus 141 Kreisverbände sich an Schröder gewandt haben, den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, und sich massiv dagegen ausgesprochen haben, aber es eben nicht zu einem vergleichbaren Prozess innerhalb der SPD kam. Aber in der Öffentlichkeit ist das tatsächlich nicht so debattiert worden, wie beispielsweise 1991 die Frage, als der Golfkrieg plötzlich akut wurde, Anfang des Jahres 91, oder aber auch noch in der Folge während des Bosnienkrieges.
Würden Sie denn sagen, dass dieser Einsatz im Kosovo-Krieg die Bundeswehr nachhaltig verändert hat?
Auch da ist es so, dass nicht punktuell dieser Einsatz zu einer Veränderung der Bundeswehr geführt hat, sondern er stellt eine Wegmarke dar in diesem von mir beschriebenen Prozess, der eben ab der deutschen Wiedervereinigung begonnen hat, sukzessive. Je mehr sich eben Soldaten in Einsätzen beteiligt haben, je mehr hat das natürlich auch in die Bundeswehr hineingetragen. Es erfolgte langsam, so bis zur Jahrtausendwende, so eine Entwicklung hin von der Generation, würde ich mal sie nennen, der kalten Krieger hin zu der Generation Einsatz mit ganz anderen Erfahrungen. Die Strukturen in der Bundeswehr sind entsprechend sukzessive angepasst worden. Je größer und je mehr die Beteiligung war, je mehr erfolgte so ein Anpassungsprozess. Und auch eben das Selbstverständnis, an solchen Einsätzen teilzunehmen. Da gab es nämlich 1991 durchaus Widerspruch auch bei den Soldaten, also wo ganz klar die Perspektive eben Landesverteidigung war. Auch dieses Selbstverständnis, das hat sich geändert. Und da ist eben der Kosovo eine ganz wichtige Wegmarke, weil wir hier wirklich quasi das Maximum hatten, also tatsächlich einen Kampfeinsatz von vornherein. Und anschließend hat ja die Kosovo Force die Situation im Kosovo stabilisiert.
Die KFOR darunter ist sie vielleicht etwas besser bekannt.
Genau, da haben Sie recht. Ab dem 12. Juni 1990 ist sie in das Kosovo einmarschiert. Und das war bisher in der Geschichte auch die größte Mandatsobergrenze, also von 8.500 Soldaten. Und was auch vergessen wird, sie hatten nicht nur ein robustes Mandat, sondern sie hatten auch Exekutivmandat. Das war auch einzigartig, weil aufgrund fehlender Staatlichkeit eben hier die KFOR und die UNMIG damit ausgestattet wurde. Und die Erfahrungen, die da von den Soldaten gesammelt wurden, die waren eben auch ganz prägend für die Phase, die dann begann, hin zu einer intensiveren Beteiligung an solchen Stabilisierungseinsätzen.
Dr. Hans-Peter Kriemann ist Militärhistoriker. Er hat seine Dissertation geschrieben über die Bundeswehr im Kosovo-Krieg. Die heißt Hineingerutscht, Deutschland und der Kosovo-Krieg. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also die Bundeswehr als Teil der NATO war am Einsatz im Kosovo dabei und es gab ja damals eine große Debatte darüber, nicht nur im Parlament, sondern auch in der Öffentlichkeit.
Ja, es gab beides. Und zwar eine breite Debatte über die Rechtmäßigkeit von Waffengewalt, über das Völkerrecht und natürlich darüber, dass der erste Einsatz der Bundeswehr ausgerechnet auf dem Balkan stattfinden sollte, wo die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg besonders brutal vorgegangen ist. Und es wurde diskutiert über die Frage, warum der NATO-Einsatz ohne ausdrückliches UN-Mandat durchgeführt wurde. Aber das Parlament hat gegen die Stimmen der damaligen PDS, das ist heute die Partei Die Linke, zugestimmt. Also zog die Bundeswehr in den Krieg. Es war die Luftwaffe dabei mit Tornados zur Luftaufklärung und zur Bekämpfung der jugoslawischen Flugabwehr. Und die Marine war dabei mit Zerstörern, Fregatten und kleineren Booten.
Teile der Bundeswehr sind ja auch immer noch im Kosovo. Die sind nach dem Ende des Krieges im Land geblieben. Und heute sind sie Teil der multinationalen Truppe KFOR. Was macht die KFOR im Kosovo?
Bei dieser Mission geht es insgesamt darum, das Land zu stabilisieren. Anfangs ging es nur um die Rückführung der Kriegsgefangenen und um die Überwachung der Entmilitarisierung. 1999 waren es noch mehr als 48.000 Soldaten, die im Land stationiert waren. Heute sind es etwas mehr als 4.000. Die Bundeswehr stellte anfangs 6.000 Soldaten, heute sind es noch etwa 100.
Der Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg war sehr umstritten in der Öffentlichkeit und auch in der Politik. Das haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Das lag unter anderem daran, dass die Grünen auch damals mit in der Regierung saßen. Joschka Fischer war Außenminister. Über ihn und seine Rechtfertigung für diesen Einsatz haben wir eben schon kurz gesprochen. Und das will ich jetzt nochmal vertiefen mit dem grünen Politiker Jürgen Trittin. Er war damals Bundesumweltminister. Hallo, Herr Trittin.
Guten Tag.
Auf dem Kosovo-Sonderparteitag am 13. Mai in Bielefeld, da hat Joschka Fischer folgenden Satz gesagt: Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Und mit diesem Satz hat er seiner Ansicht nach den Einsatz der NATO legitimiert. Mit dem Satz waren Sie aber nicht einverstanden, oder?
Ich bin Norddeutscher und ich habe gesehen, was im Kosovo passierte. Dort hat es massenhafte Vertreibungen, die Vertreibungen gingen inzwischen in die 100.000. Es hat massive Menschenrechtsverletzungen gegeben, ethnische Säuberungen. All das hat es gegeben und da konnte man nicht zusehen, wollte man nicht erleben, dass der gesamte Balkan destabilisiert wird. Deswegen habe ich mich einer etwas norddeutsch gemäßigteren. Aber in der Sache waren wir einig.
Mhm. Es gab Vergleiche von einigen damals zwischen Milosevic und Hitler. Wie haben Sie das gesehen?
Nochmal, ich finde es, wenn man einer solchen Situation gegenübersteht, immer schwierig, diese Frage moralisch so aufzuladen, dass möglicherweise berechtigte Gegeneinwände quasi als unmoralisch dastehen. Es hat für mich ausgereicht, dass das, was dort real passierte, nicht hinzunehmen war. Dafür bräuchte ich nicht den Vergleich mit möglicherweise etwas Unvergleichlichem. Denn wir haben ja immer wieder betont, gerade die Singularität der deutschen Verbrechen in der Vergangenheit des Holocausts relativiert man gelegentlich auch mit leichtfertigen Vergleichen.
Aber nehmen Sie uns doch mal mit zurück in diese Zeit. Wie wurde denn der Einsatz der Bundeswehr im Kosovo, bevor er losging, im rot-grünen Kabinett diskutiert?
Man muss dazu wissen, dass alle, die damals in der Partei und Fraktionsführung von SPD und Grünen waren, wussten, was auf sie zukam. Bevor der Koalitionsvertrag geschlossen war, bevor auf Parteitagen dieses dann abgestimmt und der Kanzler Gerhard Schröder gewählt wurde, waren Schröder, Joschka Fischer, Ludger Vollmer von den Grünen und Günther Verheugen von der SPD zu Bill Clinton nach Washington gebeten worden. Und die kamen mit einer eindeutigen Botschaft zurück. Die USA würden, wenn Milosevic auf das im Herbst verhängte Ultimatum nicht reagieren würde, militärisch intervenieren. Und die USA erwarteten, dass Deutschland als politisch und wirtschaftlich stärkste Macht Europas, auch der NATO, nicht abseits steht, sondern dort mitmacht. Das wussten von den Beteiligten alle, also innerhalb der SPD, Oskar Lafontaine und Jürgen Trittin von den Grünen und Gunda Röstl, die ja damals die Parteivorsitzenden waren.
Aber dennoch, auch wenn Sie das wussten, wurde das ja doch sehr kontrovers diskutiert.
Ja, weil am Ende, das muss man sich natürlich auch vorhalten lassen, niemand, Joschka nicht, Schröder nicht, wollte einen Krieg. Wir alle hatten die feste Überzeugung, dass Milosevic, wie in anderen Fällen auch, bei einem entschlossenen Auftreten beidrehen würde. Wir haben nicht, mit vielleicht einer Ausnahme, ich erinnere mich, dass Otto Schily diese Haltung sehr hinterfragt hat und gesagt hat, was machen wir denn eigentlich, wenn er nicht beidreht? Das war aber eine Haltung, die eher selten anzutreffen war. Die dachte sozusagen vom schlechtesten Fall her und wir dachten vom besseren Fall her. Und es ist aber der schlechtere Fall eingetreten und Schily hat Recht behalten. Das war dann eine Situation, die insbesondere die Grünen in eine massive Zerreißprobe geführt hat. Die Grünen haben damals unter anderem wegen dieses Bejahung dieses Einsatzes gut 10.000 ihrer knapp 50.000 Mitglieder verloren. Wir haben 15 Landtagswahlen in Folge verloren. Wir haben uns bei der Europawahl halbiert. Das alles war für die Partei eine quasi existenzielle Krise.
Sie waren damals der erste Minister der Bundesregierung der Rot-Grünen, der sich gegen diesen NATO-Einsatz auch ausgesprochen hat. Sie haben damals gesagt, das ist ein Fehler. Wie schwierig war diese Äußerung für Sie damals?
Ja, ich bin da etwas missverstanden worden, da war nicht ein Fehler, aber es war die Frage, wie bringen wir ihn zu Ende? Und diese Grundhaltung, es zu Ende zu bringen, das war etwas und es ist am Ende ja gelungen. Man muss deutlich sagen, wir haben dann mit der Resolution des VN-Sicherheitsrates dann mit Zustimmung Russlands ein Mandat erwirkt für die NATO im Kosovo, die Befriedung nach dem Waffenstillstand, der mit Milosevic vereinbart worden ist, zuvor durchzuführen. Und wir sind dann den Weg gegangen, hier zu einer Stabilisierung zu kommen, übrigens in einem Konflikt, der bis heute nicht gelöst ist.
Wenn Sie von jetzt mal zurückgucken auf diese Zeit, würden Sie sagen, dass der NATO-Einsatz damals richtig war oder falsch?
Nein, es war notwendig. Ob das richtig und falsch und das die richtigen Kategorien sind, weiß ich nicht. Es war notwendig, um das Vorgehen zu stoppen. Milosevic wäre andernfalls sicherlich auch in anderen Bereichen mit diesen Methoden weiter vorgegangen. Zu was er in der Lage war, haben wir ja erlebt in Bosnien-Herzegowina, in Srebrenica, wo sie mehrere tausend junge Männer und junge und ältere Männer haben erschießen lassen. All dieses ist nicht akzeptabel und deswegen war es eine bittere Notwendigkeit, dieses zu tun. Man muss nur sehen, dass man aus solchen Entwicklungen auch lernt. Und eine der Lernergebnisse, die die rot-grüne Regierung damals noch gemacht hat, war, dass als ich Ähnliches abzeichnete in Mazedonien, in der Auseinandersetzung zwischen der Mehrheitsbevölkerung und der kosovarischen UCK, also der, man kann sagen, Terrorgruppe, Befreiungsarmee, jedenfalls dem bewaffneten Arm der Kosovaren. Da haben wir sehr viel früher interveniert. Wir haben uns ein Mandat besorgt von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wir haben also Diplomatie und Militär gemeinsam sehr früh eingesetzt und konnten auf diese Weise auf die Anwendung militärischer Gewalt dann verzichten. Für mich ist Mazedonien das praktische Beispiel der Lehren, die Rot-Grün noch aus dem Kosovo-Krieg und der Erfahrung gezogen hat. Aber wie das oft so ist, wenn es Erfolge gibt, die Operation Amber Fox, so hieß sie damals, ist ziemlich in Vergessenheit geraten.
Ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, was dieser Einsatz damals mit den Grünen gemacht hat. Sie haben das ja eben schon angesprochen, Sie haben viele Mitglieder verloren damals, Sie haben viele Landtagswahlen verloren. Wie hat dieser Einsatz die Grünen verändert? Was ist anders geworden in dieser Partei?
Ich glaube, es ist klarer geworden, dass die einfache Etikettierung der Grünen als pazifistische Partei nicht zutreffend ist. Das waren sie nie. Die Grünen, nehmen Sie mal einen der schärfsten Kritiker des späteren Afghanistan-Einsatzes Deutschlands, Hans-Christian Ströbele, zwischen leider verstorben. Hans-Christian Ströbele hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, als Pazifist zu bezeichnet zu werden. Der hatte nicht nur Waffen für El Salvador gesammelt, wir haben mit vielen Aufwand beispielsweise den Kampf des ANC in Südafrika unterstützt. Und der war eben nicht nur gewaltfrei, die hatten auch einen bewaffneten Arm, die hatten auch einen Geheimdienst. Ich habe den Geheimdienstchef später kennengelernt, da war er Wasserminister, als ich Umweltminister war. Also dieses Missverständnis, dass die Grünen pazifistisch seien, das ist damit ein Stück gerade gerückt worden. Die Grünen waren und sind es wahrscheinlich heute noch eine nuklearpazifistische Partei, die an die Funktion der nuklearen Abschreckung jedenfalls von ihr nicht vollständig überzeugt ist.
Jürgen Trittin war das. Wir haben gesprochen über den Kosovo-Krieg. Jürgen Trittin war damals Bundesumweltminister. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Trittin.
Ich danke Ihnen.
Matthias, das war ein Krieg, über den ja noch sehr, sehr lange diskutiert und auch gestritten wurde. Ein Konflikt, der ja auch immer noch nicht beigelegt ist, wie wir gehört haben. Auch in diesem Frühjahr kochte das da wieder hoch. Und weil das Thema Nationalismus da eine große Rolle spielt, immer und immer wieder hochgeputscht wird, oder?
Ja, genau. Und das ist irgendwie so, aus der Geschichte wird irgendwas genommen, was möglichst lange her ist. Ein Mythos, der dann mit nationalistischen Parolen aufgeheizt wird, wie durch Slobodan Milosevic mit der Schlacht auf dem Amselfeld von 1389, dessen Ergebnis übrigens unter Historikern durchaus umstritten ist. Dann werden Menschen aufgehetzt und gegeneinander losgelassen. Und das ist eben ein furchtbares Lehrstück über das, was nationalistische Politik anrichten können. Und Milosevic im Übrigen ist nicht allein. Putin macht es genauso. Er bedient sich bei der Kiewer Rus als russischem Gründungsmythos. Er holt Stalin wieder aus der Gruft als Zeuge dafür hervor, dass die Ukraine angeblich gar kein eigenständiger Staat ist. Das ist alles Blödsinn, aber es verfängt und kostet gerade Hunderttausenden von Männern und Frauen das Leben. Es ist eigentlich unglaublich, aber leider Realität.
Eine Stunde History war das über das Ende des Kosovo-Kriegs vor 25 Jahren. Und in der nächsten Folge, da geht es um den Anfang eines Kriegs, des Bauernkriegs in Deutschland 1524, dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, bis bald.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.